Waldmannsheil. Hier ist wieder eure Anja vom Jagdfieber-Podcast. Heute habe ich mich dazu entschlossen, etwas über die Hasentiere zu erzählen und fange einfach mal mit dem Feldhasen an. Ich wünsche dir wie immer viel Spaß beim Zuhören, Lernen und auf die Ohren. Bis gleich, deine Anja. Folge geht es um den Feldhasen. Und bevor wir da richtig einsteigen, gehe ich noch kurz auf den Unterschied zwischen den Hasen und den Nagetieren ein. Zu den Hasentieren gehören der Feldhase, Alpenschneehase und Wildkaninchen. Sie sind die jagdbaren Tiere nach dem Bundesjagdgesetz. Ein ganz besonderes Merkmal der Hasentiere sind die hinter den Schneidezähnen sitzenden Stiftzähne. Und alle Hasentiere sind reine Pflanzenfresser. Schauen wir kurz zu den Nagetieren. Auch sie zählen zu den jagdbaren Tieren. Und wir haben hier das Alpenmurmeltier, was im Bundesjagdgesetz aufgeführt ist. Und dann haben wir aber auch noch Tiere, die nicht im Jagdrecht enthalten sind. Das sind dann Kleinnager, Biberratten, Biber und auch Hörnchen. Hier ist zu wissen, dass hinter ihren Schneidezähnen keine Stiftzähne sitzen. Sie sind zwar auch in der Regel Pflanzenfresser, aber es gibt, wie zum Beispiel die Wanderratte oder auch das Eichhörnchen, Allesfresser unter ihnen. Die Nagetiere, besonders die Hörnchen, sind sehr geschickt beim Klettern und sie benutzen dabei ihre Vorderpfoten als Greifhände. Das war sozusagen das Warm-up für den Feldhasen. Tja, zoologisch gehört der Feldhase zu den Hasentieren, zur Unterordnung der Hasenartigen und der Familie der Hasen. Im Volksmund ist der Hase bekannt unter dem Namen Lampe, Langohr, Krummer oder auch Mümmelmann. Zu seinen wichtigsten Körperteilen gehören die Vorderläufe mit den Pfoten, der Äser oder auch das Geäse genannt mit Hasenbart, das sind die kleinen Tasthaare, die sich am Äser befinden, der Windfang, die ist die Nase, die Seher, ist klar, sind die Augen, die Löffel, die Blume, das Weitloch, die Hinterläufe oder auch Sprünge und die Keulen. Die Geschlechter selber lassen sich äußerlich eigentlich kaum unterscheiden. Also sie sind sich sehr ähnlich. Am erlegten Hasen kannst du anhand der aufstülpbaren Geschlechtsteile erkennen, ob du einen Rammler erlegt hast. Weil beim Rammler erscheint die schlauchartige Rute und bei der Häsin dann ein offener Spalt. Ist wahrscheinlich für den Jungjäger oder auch den Laien am Anfang nicht ganz so einfach, wenn man so seinen ersten Hasen vor sich sieht. Wie groß wird denn so ein Hase? Also wir reden von einer Gesamtlänge von 50 bis 70 Zentimetern. Die Blumenlänge kann durchaus 10 Zentimeter betragen. Die Löffellänge hat stattliche 15 Zentimeter und ein Lebensgewicht von 3 bis 5, manchmal auch 6 Kilogramm, kann der Hase auf die Waage bringen. Schauen wir uns mal ein bisschen das Haarkleid an. Das Haarkleid ist an der Oberseite rostgelb bis graubraun und rötlich und die Kehle und auch der Bauch sind dann wieder weiß. Was ein ganz markantes Merkmal ist, um den Hasen eben auch sehr gut vom Kaninchen unterscheiden zu können, wenn man da wenig Erfahrung hat. Der Hase hat schwarze Löffelspitzen und eine oben schwarze und unten weiße Blume. Auch der Hase hat einen Haarwechsel, der zweimal jährlich erfolgt, Im Winter ist natürlich die Wolle viel dichter und länger und mit Hilfe ihrer Pfoten und auch Zähne betreiben die Hasen also eine sehr intensive Fellpflege. Ich hatte bei meinen letzten Ansitzen durchaus das Vergnügen, mehrfach Hasen beobachten zu können. Ich hatte eigentlich auf dem Bock angesessen, aber der wollte nicht raus und so hatte ich mega viel Zeit, diese Hasen zu beobachten und es ist echt gigantisch, mit was für einer Seelenruhe die da ihr Fell putzen, ein bisschen rummümmeln, dann mal ein bisschen nach da und nach dort hoppeln und dann fängt das wieder von vorne an. Also die sind den ganzen Abend zu sehen gewesen und letzte Woche haben sich dann wahrscheinlich eine Häsin und ein Hase, ein Rammler getroffen und die hüpften immerzu wieder übereinander hinweg und es war echt lustig anzugucken. Also die haben da mega viel Zeit, die sie sich nehmen für Fressen, Pause machen und eben auch die Fellpflege. Zusätzlich haben die Hasen an den Wangen spezielle Duftdrüsen und wenn die sozusagen sich putzen, dann wird dieses Sekret auf die Pfoten übertragen und damit wird eine doch sehr eigene Duftspur hinterlassen. Auch für den Hasen gibt es eine Weidmannssprache. Wir reden vom Rambler und von der Häsin und für die Häsin sagt man manchmal auch Satzhase. Bei den Jungen ist es einfach, das sind die Junghasen und alle Jungen werden als Satz bezeichnet. Jetzt wird man noch mal ein bisschen, man unterscheidet im Prinzip die ein Viertel ausgewachsenen Jungen als Quart- oder Viertelhasen, dann die zur Hälfte ausgewachsenen Jungen sind dann die Halbhasen oder Semihasen und die zu drei Viertel ausgewachsenen Jungen werden als Dreiläufer bezeichnet. Bei uns kam die Frage mit dem Dreiläufer tatsächlich auch in der schriftlichen Prüfung vor. Keine Ahnung, wie das bei euch in den anderen Bundesländern so ist. Der komplette Hasenbestand in deinem Revier wird als Besatz bezeichnet und die Haut bzw. das Fell ist Balg und Wolle. Das Lager und die Sasse bezeichnen die Bodenvertiefung, die sich der Hase schart und wenn er sich dann dort hineinlegt, dann sagt man, er tut sich nieder oder er drückt sich. Wenn du ihn aufscheuchst, dann hast du ihn hochgemacht. Und wenn der Hase aber freiwillig sein Lager verlässt, dann sagt man, er steht auf. Wenn er den Jäger sogar bis ans Lager kommen lässt, heißt das, er hält gut. Und der ständige Weg, den der Hase nimmt, ist der Pass. Wenn der Hase ein Stück auf seiner Spur zurückläuft, spricht man von Wiedergang. Und wenn er dann meistens anschließend einen ganz großen Sprung zur Seite macht, dann ist das ein Absprung. Wenn er zum Esen ins Feld läuft, dann sagt man, er rückt ins Feld. Wenn er morgens in den Wald läuft, dann rückt er zu Holze. Und wenn er die Halme abbeißt, dann schneidet er sie ab. Wenn er sich Pässe im Getreide schneidet, dann spricht man auch von den Hexensteigen oder den Bilwisschnitt. Ein Hase schwimmt selten und dann heißt es, er durchrinnt. Und zum Abschluss, wenn der Hase mit den Hinterläufen in ziemlich schneller Reihenfolge auf dem Boden aufschlägt, dann trommelt er. Und das ist ein typisches Warnverhalten dieser Art. Ja, wie vorhin schon kurz angesprochen, bei allen Hasentieren sind die Schneidezähne zu kräftigen Nagezähnen umgebildet und die Schneidefläche, die bleibt durch die stärkere Abnutzung des Zahnbeines eben immer scharf. Die Schneidezähne sitzen auch im Kieferknochen mit offenen Wurzeln und wachsen zeitlebens nach. Auch die Zähne des Hasens bestehen wieder aus dem Zahnschmelz, dem Zahnbein und der Zahnhöhle und die Besonderheit der Hasen ist, dass sie hinter den Schneidezähnen im Oberkiefer zurückgebildete Stiftzähne haben. Aber auch die haben wieder offene Wurzeln und können dann auch lebenslang nachwachsen. Besonderheiten beim Hasengebiss: Es gibt hier keine Eckzähne und es gibt eine große Lücke zwischen den Schneide- und den Backenzähnen. Und die Backenzähne sind raspelartig gehöckert. Insgesamt hat der Hase 28 Zähne. Machen wir mit den Sinnesorganen weiter. Der Hase hat einen besonders gut ausgebildeten Geruchs- und Gehörsinn. Sie haben seitlich versetzte Augen und damit haben die natürlich ein super großes Gesichtsfeld und auch ein sehr gutes Bewegungssehen. Bei der Fortbewegung greifen die langen Hinterläufe sogar vor die Vorderläufe und hinterlassen dann, wenn man langsam hoppelt, den Abdruck der ganzen Sohle und bei der Flucht, die durchaus bis zu 50 km/h schnell sein kann, werden dann nur noch die Zehen abgedrückt. Also es gibt da sehr schöne Bilder davon, wie die Trittspuren aussehen, wenn der Hase rückend beim Äsen ist, wenn er hoppelt oder eben auch flüchtet. Das könnt ihr euch dann gerne nochmal irgendwo als Bild angucken. Wenn der Hase in der Sasse liegt, dann kann man ihn eigentlich kaum erkennen. Und auch da empfehle ich nochmal zu schauen, wie die unterschiedlichen Stellungen des Hasen aussehen. Das kann man jetzt über den Podcast nicht so gut erklären. Also wir haben die drückende Stellung, dann liegt er natürlich ziemlich flach an die Erde gedrückt, das Sitzende. Und wenn er dann eben sichern möchte oder in die Gegend äugt, dann geht er im Prinzip so wie auf die Läufe, aber hat die Pfote hinten noch komplett auf der Erde und das ist dann der Kegel. Und wenn er sich richtig ausstreckt, also wir würden sagen, der stellt sich auf die Zehenspitzen, dann macht er Männchen oder Pfahl. Ursprünglich war der Feldhase ein Steppenbewohner und hat sich dann in ganz Europa verbreitet. Bei uns lebt er, wie der Name schon sagt, bevorzugt im Feld. Dann ist es der Feldhase, aber auch im Wald. Und davon haben wir hier doch einige. Bei uns wird der Hase aktuell freiwillig geschont, um einfach die Bestände sich wieder, ja, damit die sich wieder stabilisieren. Und gerade wenn ich vom Revier nach Hause fahre, mache ich unfreiwillig immer mal eine Scheinwerfertaxation, weil dann doch der eine oder andere Hase noch über den Weg koppelt. Aber zurück zum Lebensraum. Der Hase bevorzugt eine abwechslungsreiche Feldflur, bestehend aus Feldgehölzen, Hecken und auch Hegebüschen. Im Gebirge findet man ihn bei Höhen bis zu 2500 Metern. Was er wirklich braucht, ist trockener Boden, eine vielfältige Äsung und ausreichend Deckung. Er ist an sich standorttreu, jedoch gibt es durchaus jahreszeitliche Wechsel. Und das Streifgebiet eines Hasen ist durchaus 10 bis 15 Hektar groß. Ich hatte es ja gerade schon angedeutet, dass wir freiwillig schonen, damit sich die Bestände erholen können. Die Hauptursachen für den starken Rückgang der Hasen liegt vor allem in der intensivierten Landwirtschaft, weil es dazu zu einem Biotop, also Lebensraumverlust, kommt. Auch Vergiftungen der Umwelt an sich, Krankheiten wie die European Brown Hare Syndrome oder auch der Freizeitdruck. Daher kann man zusammenfassen, der Hasenbesatz wird beeinflusst von Krankheitsgeschehen, das ist eigentlich am wichtigsten. Er wird vom Wetter beeinflusst, dem Straßenverkehr, Erntemaschinen, Herbiziden und natürlich auch Beutegreifer. Da sind besonders die Junghasen gefährdet. Wenn du feststellen möchtest, wie alt der Hase ist, den du da vor dir hast, da kann man beim erlegten Stück das Alter ermitteln am Jochbein über den Sehern. Wenn es sich um ein junges Stück handelt, dann ist noch der weiche Augendorn des Tränenbeins ziemlich leicht zusammendrückbar. Und es gibt auch noch das Stroh'sche Zeichen. Dabei handelt es sich um eine tastbare, knotenartige Verdickung an der Elle. Und die findest du am Vorderlauf außen dicht über dem Fußwurzelgelenk. Das Stroh'sche Zeichen kannst du ungefähr bis zum 6., 7. Monat ertasten. Danach nicht mehr. Die Hasen sind hauptsächlich in der Dämmerung aktiv und in der Nacht. Tagsüber und auch in ihren Ruhepausen sind sie im Feldgehölz, in Remisen, auch Feldraine oder Waldränder. Sie schaffen sich selbst geschaarte Mulden, das sind die Sassen, und in der Sasse legen sie dann die Löffel an und halten die Nase gegen den Wind. Sehr empfindlich reagiert unser Hase auf Geräusche, also das kann durchaus auch schon der Regen oder Laubfall sein, aber auch starker Wind und Schnee, Matsch, Magen mögen die Hasen sozusagen gar nicht. Die Hasen benutzen keinen Bau und leben oberirdisch. Sie sind im Grunde genommen Einzelgänger, außer in der Rammelzeit. Da bilden sich dann sogar Hochzeitsgesellschaften. Ich hatte im Rahmen der Faktoren, die den Hasenbesatz beeinflussen, schon einen kleinen Ausschwenk oder Ausflug zu den Beutegreifern gemacht, um die nochmal ein bisschen näher und deutlicher zu benennen. Also die natürlichen Feinde sind der Fuchs, der Marder, Hermelin, aber auch Uhu, Habicht, wildernde Hunde und Katzen, die ganzen Rabenvögel, die Mäusebussarde, Milane und auch Wein. Was macht der Hase, wenn er jetzt den Feind sozusagen entdeckt hat? Er versucht sich erstmal im Lager zu drücken oder er läuft in einer ziemlich schnellen Flucht mit Hakenschlägen davon. Wenn er sich in Todesgefahr befindet, dann sind die Lautäußerungen beim Hasen quäken und klagen. Der Hase ist ein reiner Pflanzenfresser. Er verzehrt Rinde, Knospen, auch gerne junge Triebe, Kohl, Rüben, Kräuter, ja, Getreidesaat wird gerne genommen, auch Grünlandpflanzen. Und im Winter kannst du das Esungsangebot eben aufbessern, indem du Rüben, Möhren, auch Maiskolben oder eben Brossholz bereithältst. Ich hatte ein kleines Video hochgeladen, ich glaube, das war im Januar, um einfach mal zu zeigen, wie die Hasen bei uns an den jungen Bäumen gewütet haben. Ich habe dann später noch einen Apfelbaum entdeckt, bis auf einen Trieb ist überall komplett die Rinde leider nicht mehr da und der Baum hat nur noch einen Ast mit Blättern. Mal sehen, ob er es schafft oder nicht. Also ich denke, da lohnt es sich auf jeden Fall, Brossholz bereitzustellen, wenn du deine eigenen Obstbäume schonen möchtest. Du könntest natürlich sagen, ja, warum hast du da nichts drumherum gemacht? Das Problem ist, wenn der Schnee so hoch ist, dann reichen diese Abdeckungen und Netze meistens nicht aus. Ja, die Losung des Hasen besteht aus festen, trockenen, fast runden Kügelchen. Und daneben kann es auch manchmal eine breiige Blinddarmlosung geben. Und das Interessante ist, dass das auch als Vitaminlosung bezeichnet wird. Da sind also sehr viel verdauungsfördernde Bakterien enthalten und die Hasen, die fressen das meistens gleich wieder direkt am Weidloch selber wieder auf. Ja, grundsätzlich leben Hasen polygam. Die Rammelzeit ist von Januar bis August und in dieser Zeit verfolgen mehrere Rammler eine Häsin. Und da kommen die sich dann buchstäblich in die Wolle und es gibt dann tatsächlich wie Boxkämpfe, bei denen dann die Wolle in Gänsefüßchen tatsächlich auch fliegt. So richtig dolle Verletzen tun sich dabei nicht, aber der Vorteil ist, in der Rammelzeit können wir natürlich am Verhalten einfach auch mal die Rammler erkennen. Die Häsin trägt dann 42 bis 44 Tage und setzt dann bis zu dreimal im Jahr 2 bis 4 Junge. Die ersten Hasen erblicken das Licht der Welt manchmal schon im Februar und März, aber gerade die Märzhasen sind halt einfach oft sehr gefährdet, weil sie ganz schlechte Deckung haben, ne? Also die Beutegreifer, die sehen die einfach sehr, sehr gut. Die besten Überlebenschancen haben dann die Hasen, die so im Mai, Juni gesetzt werden. Die jungen Hasen kommen schon behaart und auch sehend zur Welt und sie sind Nestflüchter. Sie werden eigentlich nur einmal am Abend gesäugt, selten bis zu dreimal täglich und insgesamt ungefähr 3 bis 5 Wochen lang. Ich denke, das ist sehr davon abhängig, wie auch die Witterung ist. Und es wird sich wahrscheinlich auch von Region zu Region ein bisschen unterscheiden. Also bei uns hält ja jetzt der Frühling quasi erst Einzug. Wir haben jetzt Anfang Juni, der Löwenzahn hat gerade angefangen zu blühen und ich denke, in vielen Regionen ist das alles schon durch. Die Maitriebe an den Fichten kommen jetzt ganz, ganz leicht raus. Also wir sind einfach hinterher und da vermute ich einfach mal, da wird wahrscheinlich so ein Junghase auch ein bisschen länger seine Muttermilch bekommen. Aber das ist jetzt nur mal eine Vermutung von mir. Tja, ausgewachsen ist der Junghase schon nach 9 bis 12 Monaten und dann ist er auch geschlechtsreif. Ungefähr 1 bis 3 Junghasen hat die Häsin im Jahr und die Märzhasen setzen in der Regel dann schon nicht mehr in diesem Jahr. Was eine Besonderheit bei der Häsin ist, dass sie bereits wenige Tage vor dem Setzen, also schon ungefähr ab dem 38. Tag, schon wieder erfolgreich gedeckt werden kann. Und warum kann das passieren? Die Häsin hat eine gekammerte Gebärmutter und kann sozusagen schwanger werden, obwohl sie noch Junge im Bauch hat. Und diesen Vorgang nennt man Superfötation. Also das wird auf jeden Fall gefragt in der Prüfung. Okay. Und damit endet unser Ausflug zu den Hasen. Und beim nächsten Mal geht es dann mit dem Alpenschneehasen und auch dem Wildkaninchen weiter. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, deine Anja. Damit du keine Folge mehr verpassen kannst. Und wenn du dich noch viel mehr einbringen möchtest, dann kannst du das in der Facebook-Gruppe Jagdfieber gerne machen. Du kannst dort Fragen stellen, du kannst dich austauschen und ich freue mich über jeden, der den Weg dorthin findet. Auch in meinem Blog jagdfieber-podcast.de wirst du immer wieder neue Beiträge und Anregungen finden. Wenn du Kontakt mit mir aufnehmen willst, dann geht das ganz einfach. Entweder du nutzt die Sprachfunktion hier bei Anchor oder du schreibst mir eine E-Mail an frechmut@gmx.de. Ich freue mich immer wieder über Themenwünsche, Anregungen und einfach Austausch. Und zu guter Letzt kannst du mir natürlich auch einen Kaffee spendieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit, wenn du Jagdschüler bist. Viel Spaß beim Lernen, lass den Kopf nicht durchglühen und mach immer mal eine Pause. Horrido, bis zum nächsten Mal, deine Anja.